im Podcast Studio Literatur. Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft Thüringen.
Hallo und herzlich willkommen hier auf der Literaturtasche in Weimar. Schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Stefan Petermann. Ich darf durch den heutigen Abend führen und ich freue mich ganz besonders auf den Gast. Ich freue mich, dass Katharina Hartwellhaut hier ist. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön.
Katharina Hartwellhaut in Köln geboren, ist in Hanau aufgewachsen, hat in Frankfurt studiert und im Literaturinstitut in Leipzig verschiedene Preise gewonnen. Vielleicht kann ich zwei rausheben, den MDR-Literaturpreis und Inselschreiberin auf Sylt. Verschiedene Bücher veröffentlicht, Das fremde Meer, das liegt auch dort aus, ein wirklich tolles Buch. Der Nachfolger Dieb in der Nacht, immer auf der Suche nach etwas, was sich, glaube ich, auch so als Motiv so durch die folgenden Bücher dann zieht. Danach hast du eine Fantasy-Trilogie geschrieben, die Silbermeer-Saga. Das sind fast 2000 Seiten. Ich habe das mal zusammen geguckt, wie viele Seiten, fast 2000 Seiten. Ein großes Werk. Und jetzt ist eben im Frühjahr dein aktuelles Buch erschienen, Große Lieben. Du bist außerdem tätig als Übersetzerin, liest auch viel im Englischen, also glaube ich viel im Original. Ist es für dich eigentlich dann so ein schwieriger Wechsel, wenn du Englischen liest und Deutschen schreibst, oder ergibt sich das so ganz automatisch für dich?
Kann ich so leicht zu beantworten. Also ich finde tendenziell, ich finde es ganz schön schwer auf Deutsch zu lesen, weil ich dann irgendwie aus diesem Arbeitsmodus gar nicht rauskomme. Ich lese jetzt vermehrt Deutsch, so seit 2-3 Jahren. Und also da fällt es mir total schwer, einfach entspannt, das ist vielleicht, weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber einfach wirklich als Leserin mich dem zu nähern und nicht als jemand, der die ganze Zeit die Technik versucht zu dekodieren. Und das passiert mir im Englischen halt nicht. Was dieses Switchen angeht, es ist tatsächlich so, dass ich oft auf Englisch erst schreibe und tatsächlich eben gar nicht auf Deutsch schreibe, sondern erst auf Englisch schreibe und dann, das ist aber bei dem Buch gar nicht so, aber bei vielen anderen ist es so, dass ich tatsächlich glaube, die literarische Sprache ist für mich, ich denke vieles erstmal in Englisch, wenn ich einen Plot konstruiere oder Figuren und dann, wenn es halt dann an die Sprache geht, die auch total wichtig für mich ist, dann fange ich an, das auf Deutsch aber dann auszufranseln, aber dann steht halt sowas wie die Szenen oder große Strukturen des Plottes stehen dann schon.
Ist für dich sozusagen erst die Konstruktion der Geschichte wichtig, mhm, und dann kommt die Sprache dazu, mhm, und das, genau, findet dann im Deutschen.
Ja, also ich finde es immer total interessant, wenn Leute sagen, ich kenne auch AutorInnen, die sagen, sie quasi die Idee oder das Arbeiten kommt aus der Sprache raus. Das kann ich mir wirklich überhaupt nicht vorstellen. Nee, also für mich ist es tatsächlich, dass ich eine Geschichte auch oft in Bildern denke oder wie so einen inneren Film habe und dann geht es mir darum, da möglichst viel von aufs Blatt zu kriegen, bevor ich dann anfange mit der Spracharbeit. Das sind für mich tatsächlich zwei separierte Prozesse. War bei dem Buch aus irgendeinem Grund nicht, also ich weiß schon aus welchen Gründen, es ist nur komplex, die, glaube ich, aufzudröseln, aber es war bei dem Buch nicht so.
Es wird in den Besprechungen deiner Bücher, und das ist auch so mein Lesen, dass deine Sprache als schon ein sehr zentraler und besonderer Teil deiner Geschichten, auch deiner Werke bezeichnet werden. Deswegen sehr interessant. Vielleicht kommen wir darauf nochmal zurück, wie du die Sprache auch zu diesem Buch gefunden hast. Ich will Ihnen vielleicht eine ganz kurze Erläuterung geben oder kurz erzählen, um was es in dem Buch geht. Es ist immer blöd, wenn der Moderator das macht, weil das ist ja eigentlich dein Buch. Also wenn du das...
Nee, mach, leg los.
Gut, ich kenne das nämlich auch, dass ich eigentlich immer ganz gespannt bin, wie andere sozusagen meine Geschichte zusammenfassen. Genau, ich halte es ganz kurz. Also nach außen getragen als eine Freundschaftsgeschichte zwischen Maren und Inga. Aber eigentlich ist es die Geschichte von Maren, die ist die Erzählerin. Mit ihr tauchen wir auch ein in die Welt. Das ist ihre Sprache, das ist ihre Perspektive. Aber ganz zentral ist ihre Freundschaft zu Inga. Und die beiden kommen aus unterschiedlichen Elternhäusern. Die Inga ist eine sehr wohlhabende Familie zu Hause und die Maren ist normal, kann man das so sagen? Also weder große Ausschläge nach unten.
Ja, obere Mittelklasse.
Ja, so, aber nicht besonders wohlhabend, sticht da nicht, genau, ja, nicht raus.
Genau. Unteres
bürgerliches Milieu. Genau, und wir folgen den Lebensläufen der Maren, die sich immer wieder mit der Freundschaft von Inga verknüpft, folgen wir in zwei Jahrzehnten. Wir werden dann auch drei Ausschnitte hören, weil das Buch in drei Lebensabschnitte gegliedert ist. Also wir lernen die beiden im Alter von 13, von 23 und 33 Jahren kennen. Und mich würde interessieren, wie das war für dich. Du hast die 2000 Seiten Silbermeersage, oder fast 2000 Seiten. Du hast deine eigene Welt kreiert mit Kaltwochen, Teermeer, Krähenkönig. Also konntest du die Welt so quasi so ein bisschen zurechtbauen. Und in dem Buch geht es ja um die Welt, in der wir leben, die auch sozusagen nach Regeln besteht, die eigentlich festgeschrieben sind. Und so wie ich das Buch gelesen habe, geht es auch darum, diese Matrix, in der wir da sind, irgendwie auch so ein bisschen zu hinterfragen und drauf zu schauen. War das für dich schwierig, dieser Wechsel zwischen den Welten?
Ja, also ich habe 7 Jahre an der Trilogie geschrieben. Ich bin fertig geworden mit dem letzten Buch, also wirklich die Abgabe des Lektorats 2 Wochen, bevor meine Tochter zur Welt gekommen ist. Und ich hatte irgendwie keine Zeit. Also es war sehr schwer, 7 Jahre in dieser Welt zu leben, die ich da gebaut hatte mit diesen ganzen Begriffen, die man ja alle halten muss irgendwie im Kopf, während man daran arbeitet, und dann keine Zeit zu haben, das irgendwie richtig abzuschließen. Und dann ging es halt direkt weiter, und dann war das einfach so ein harter Cut, plötzlich dann Mutter zu sein. Und ich glaube, in diesem harten Cut ist dann auch tatsächlich dieser künstlerische Cut, das hat sich dann halt überlagert. Also das war dann irgendwie klar, ich wollte dann relativ schnell wieder schreiben, was ich mir eigentlich vorgenommen hatte, nicht zu machen. Also ich hatte mir vorgenommen, 1 Jahr Elternzeit zu machen und 1 Jahr lang nicht künstlerisch zu arbeiten, weil ich dachte, nachdem ich 7 Jahre diese Trilogie geschrieben hatte, das steht mir jetzt zu. Also das habe ich mir irgendwie verdient. Ich habe dem Literaturbetrieb und dem Schreiben jetzt so viel von mir gegeben, so viele Jahre. Jetzt kann ich 1 Jahr die Füße stillhalten. Und ich glaube, ich habe ungefähr 4 Wochen Pause gemacht, und dann habe ich angefangen, wieder an dem Projekt zu arbeiten. Das gab es schon. Das hatte allerdings ziemlich lange pausiert, weil ich irgendwie nicht weiterkam. Und dann war das überhaupt nicht schwer, da reinzukommen. Also ich glaube, ich hätte auch nicht nochmal einen fantastischen Roman dann direkt im Anschluss. Ich glaube, das wäre nicht möglich gewesen. Also ich glaube, so eine riesige Welt mit all ihren Details und all ihrem gewaltigen Figurenpersonal zu bauen und dann wieder in sowas, das wäre nicht gegangen. Also das, und dann aber in sowas ganz anderes zu switchen, was auch gleich einen ganz anderen Ton hatte, alles an der Arbeitsweise war anders. Also eben, dass ich gar nicht groß, der Plot kam dann irgendwie von selbst, nachdem das so lange gelegen hatte, hatten sich dann irgendwie ganz viele Sachen für mich aufgedröselt, und ich glaube auch durch dieses ganze Mutterschaftsthema, das wusste ich dann irgendwie, das wird der dritte fehlende Teil, und ich musste ganz anders konstruieren. Also es ging eher darum, einen Ton zu finden, was auch leicht war. Also dass ich eine Ich-Erzählerin hatte, war sehr dankbar. Ich glaube, ich würde mir das für jeden meiner Romane wünschen, eine Ich-Erzählerin zu haben. Es klappt leider irgendwie nie. Da war es aber so, und dann hatte ich auch den Ton, und dann lief das Schreiben wahnsinnig angenehm leicht, und die Schwierigkeiten kamen dann erst so ein Jahr später ungefähr oder 1,5 Jahre später, als es dann, ja, es waren ganz andere Schwierigkeiten bei dem Roman irgendwie.
Lassen wir, glaube ich, die Spannung ein bisschen und fragen später nach den Schwierigkeiten. Ich würde auf den Titel kurz zu sprechen kommen, weil das ist ja ein Plural. Also es geht nicht um die große Liebe, und es geht auch nicht um die romantische Liebe, die in deinem Buch im Zentrum steht, sondern ich erkläre dir jetzt wieder, wie ich den Titel sozusagen verstanden habe, deswegen grätsch da gerne rein. Aber es geht eigentlich um die Suche danach, was wichtig ist, was für einen selbst wichtig ist im Leben, was man liebt. Und das sind verschiedene Figuren. Die Freundin offensichtlich, die zentrale Figur ist. Die Schwester spielt eine Rolle. Die Maren, also die Hauptfigur, hat ein großes Faible für Mütterfiguren. Und es geht aber auch um die Liebe zum Schreiben. Das passt nicht so ganz in diese Aufzählung von Frauenfiguren, aber das Schreiben ist auch eine dieser großen Lieben.
So war meine Interpretation. Ja, also ich habe das bisher noch nicht so gesehen, aber ich gehe mit. Also ich hatte das Schreiben tatsächlich, für mich ging es tatsächlich um die prägenden Frauenfiguren, um die beste Freundin, die Mutter, die Schwester, die eigene Tochter. Ich wollte über die, weil ich irgendwie auch das große Glück hatte, wichtige prägende Frauen in meinem Leben zu haben, und ich glaube, das sind irgendwie ganz komplexe und wichtige und spannende Beziehungen, die ich irgendwie in diesem Moment gerade spannender auch fand als romantische Beziehungen und romantische Lieben, und die sollten im Zentrum des Romans stehen. Ja.
Aber es ist auch ein Buch, über die Unlieben, also rauszufinden, was man eigentlich nicht möchte, was einem nicht gut tut, das zu begreifen und zu verstehen und mit welchen Mitteln man das rausschieben kann. Also
ja,
das Toxische quasi.
Es ist auch wie eine Art, wie du gerade schon sagst, das fand ich ganz interessant, dass du es gesagt hast, weil da würde ich mitgehen. Das ist eigentlich eher, es scheint vorgeblich ein Roman über eine Freundschaft zu sein, aber es ist eigentlich der Roman über Maren und so, das Finden oder Stabilisieren der eigenen Identität, die halt immer wieder total ins Wackeln und Maren begegnet irgendwie so ganz massiven Verunsicherungen, was sie will oder wo sie sich selbst positioniert und schwimmt da irgendwie, ich meine, in der akademischen Welt und versucht da irgendwie Fuß zu fassen und entscheidet sich dann aber dagegen und hat auch irgendwie ein nicht ganz unkompliziertes Verhältnis zum Schreiben und zum Literaturbetrieb, genau.
Ja, also da tauchen wir dann noch ein bisschen ein in die verschiedenen Wendungen, die ihr Leben da nimmt, auch in Verbindung zu Inga, auch wo die beiden sich vielleicht ergänzen und wo sie sich auch aneinander reiben. Mhm. Das ist für die Freundschaft, glaube ich, ganz, ganz zentraler Punkt. Also die sind nicht immer beste Freundinnen und das gehört dazu, dass sie sich auch ganz klar sagen, was ihnen aneinander nicht gefällt. Ich würde vielleicht noch eine Frage, bevor wir vielleicht einen Auszug hören, und zwar nochmal über die Form zu sprechen. Sie hatte es ja schon erwähnt, dass das Buch in drei ziemlich genau gleich große Teile ungefähr geteilt sind. Also wir lernen die beiden im Alter von 13 kennen, von 23 und von 33. Und es geht wirklich um diese, für mich waren das so Ankerpunkte. Und was war für dich eher da? Also diese Form zu sagen, ich will eigentlich so Lebensentwürfe, über Lebensentwürfe schreiben und da will ich diese Form nehmen? Oder war für dich erst die Figur oder die Figuren da?
Nee, es war zuerst die Form, das ist aber eigentlich fast immer so in meinen Romanen, dass ich meistens irgendein Formprinzip habe oder denke so, dass ich relativ meine so Ideengenese ist bei mir auch relativ abstrakt. Also das ist dann gar nicht so ein. Ich glaube, viele denken sich, dass es so ein poetisch schöner Moment ist, in dem einem die Idee irgendwie schon so poetisch ausformuliert, aber für mich ist es meist so eine Struktur, dass ich denke, ah, fünf Teile, ein Teil so und dann, und genau so war das, dass ich wusste, ich möchte irgendwie über das Suchen nach Identität oder über weibliche Identität in dem Fall im Wandel schreiben und was die Literatur, finde ich, was sie kann, was ich mag an der Literatur ist, sie kann diese krassen Brüche herstellen. Also man kann in einem Buch, kann man die Sachen gegeneinander clashen lassen. Ich finde, man kann auch vieles leider irgendwie nicht in der Literatur. Also ich, wie ich schon sagte, ich denke ganz oft Sachen filmisch oder bildlich und dann habe ich ganz oft das Gefühl, ich stehe so vor den Grenzen dessen, was die Sprache dann so kann. Vieles gefällt mir daran irgendwie nicht. Zum Beispiel, dass man immer chronologisch irgendwie arbeiten muss. Also der Text geht immer so und nicht irgendwie wie so eine Blume in... Wie auch immer, aber was sie kann, ist, sie kann Sachen gegeneinander knallen lassen, sie kann das Alter 13 gegen das Alter 23 gegen das Alter 33 knallen lassen und das hat natürlich einen Effekt, der mehr hermacht als jemanden, also wenn man jemanden kennt, dann geht man natürlich diesen ganzen Wandel auch mit, also es gibt Leute in meinem Leben, die mich mit 23, die mich mit 33 gekannt haben, die haben auch all diesen Wandel mitgemacht, aber es ist natürlich, es hat einen besonderen Effekt, irgendwie das gegeneinander laufen zu lassen und das hat mich interessiert.
Vielleicht, bevor es aneinander kracht, findet es erstmal zueinander, nämlich die Maren und die Inga, vielleicht hören wir einfach in den Anfang rein, wo die beiden sich kennenlernen.
Das erste Kapitel heißt Pool. Als Inga und ich uns das erste Mal verabredeten, sagte sie am Telefon, ich solle einen Badeanzug mitbringen. Sie hätten einen Pool zu Hause, sagte sie, und weil wir telefonierten und ich ihr Gesicht nicht sehen konnte, dachte ich, sie hätte einen Witz gemacht und brachte keinen mit. In Ingas Haus gab es aber tatsächlich einen Pool. Außerdem eine Sauna, einen Induktionsherd, einen Cross-Trainer, einen Fernseher so groß wie eine Kinoleinwand und eine Alarmanlage. Dann gab es noch zwei Zimmer, die nur Inga gehörten. Das Kinder- und das Spielzimmer. Damals dachte ich lange darüber nach, was man wohl im Kinderzimmer machte, wenn man zum Spielen ins Spielzimmer ging. Meine Mutter brachte mich zu meiner ersten Verabredung mit Inga. In den Jahren danach nahm ich den Bus oder das Fahrrad, aber zu unserer ersten Verabredung fuhr sie mich. Warum, weiß ich nicht genau. Ich war 13 und eigentlich schon zu alt, um von meiner Mutter irgendwohin eskortiert zu werden. Allerdings wohnten die meisten meiner Freunde fußläufig und waren meinen Eltern bekannt. Die Stroms wohnten nicht direkt in Hanau, sondern in einer der umliegenden, noch kleineren Kleinstädte. Das könnte der Grund gewesen sein, vielleicht aber war es auch bloß Neugier. Wir hielten vor Ingas Haus und meine Mutter sagte erstmal nichts. Stumm saßen wir im Auto und schauten uns um. Viel sehen konnte man nicht. Das Haus lag versteckt hinter einer hohen Buchsbaumhecke, einer Mauer, zwei Bäumen und einer Garage mit zwei Toren. Aha, sagte meine Mutter dann. Irgendwie wusste ich, was sie damit meinte, und irgendwie wusste ich es nicht, traute mich aber auch nicht zu fragen. In der Mauer war ein Tor und neben dem Tor war ein Klingelschild und auf dem Schild stand kein Name. Inga hatte mir Straße und Hausnummer genannt und am Telefon gesagt, dass ich mir beides merken müsse. Ich verstand nicht, warum es den Stroms so wichtig war, dass niemand wusste, dass sie in diesem versteckten Haus lebten. Ihre Vorsicht hatte wohl etwas mit ihrem Geld zu tun, aber hätten mögliche Einbrecher nicht alleine wegen der Lage des Hauses wissen können, dass sich hier ein Einbruch lohnte? Welchen zusätzlichen Erkenntnisgewinn würden sie aus dem Namen Strom ziehen? Kurz zuvor hatte ich im Fernsehen einen Bericht über das Leben der Hollywood-Stars gesehen, die nicht in Häusern wohnten, sondern in Mansions. Ihre Namen standen nie neben dem Eingangstor und man brauchte einen Experten, jemanden, der sich in Hollywood auskannte, wenn man einen bestimmten Star in seiner Mansion aufspüren und fotografieren wollte. Wie auch immer, die Stroms waren bloß die Stroms und ich hätte gern den gesehen, der sie aufspüren und fotografieren wollte. Ein Summton erklang, aber wir reagierten nicht schnell genug und rüttelten zu spät an dem Tor. Meine Mutter klingelte ein weiteres Mal und als es wieder summte, rissen wir das Tor auf und stürmten hindurch. An der Garage vorbei ging es durch einen Vorgarten zum Haus, der groß war, aber, soweit ich es beurteilen konnte, keine Menschen. Ingas Mutter öffnete die Tür. Inga war klein, kleiner noch als ich. Und ihre Mutter war klein, kleiner noch als meine Mutter. Sie tat mir leid. Bis ich sie besser kennenlernte, tat sie mir immer leid. Sie war nicht schön wie meine Mutter und wusste nichts aus sich zu machen. Sie kleidete sich auf eine unbeholfene Weise, wie ich fand. Lange Zeit dachte ich, sie hätte keinen Geschmack, aber heute weiß ich, dass ich es war, die keinen Geschmack hatte. Ingas Mutter war elegant, zu elegant für Hanau, elegant auf eine ganz bestimmte mondäne Art, die mir nichts sagte, weil ich ihr so noch nie begegnet war und sie nicht einzuordnen wusste. Oft trug sie weiße Blusen, die asymmetrisch geschnitten waren oder über ein bestimmtes auffallendes Detail verfügten, einen ungewöhnlich breiten oder aber schmalen Kragen, speziell geformte Knöpfe oder vermeintlich sinnlose Raffungen im Stoff. Zu besonderen Anlässen sah man sie in voluminösen, dunklen Kleidern, die an Säcke oder Ballons erinnerten und ihre Taille nicht betonten. Von meiner Oma, die einmal Schneiderin gewesen war, hatte ich gelernt, dass Frauen immer ihre Taille betonen sollten. Es sei denn, sie hatten keine. Dann mussten sie sich auf andere Vorzüge besinnen, zur Not die Knöchel. Noch merkwürdiger als Frau Stroms Kleidung war ihr Haar. Es saß auf ihrem Kopf wie ein silbern glänzender Helm. In seiner Beschaffenheit hatte es nichts gemein mit der Art Haar, die ich bisher auf den Köpfen anderer Leute hatte wachsen sehen. Es wirkte künstlich. Seine Farbe, seine Struktur, der akkurate Schnitt, scharfe Kanten über blassen Augenbrauen neben den Schläfen über den Schultern. Ingas Mutter und meine Mutter begrüßten sich und tauschten ein paar Floskeln. Ich dachte, dass Frau Strom sie hereinbitten würde, so wie die Mütter meiner anderen Freundinnen es getan hätten, aber sie blieb in der Tür stehen, mitten in der Tür, als müsse sie darauf achten, dass niemand sich an ihr vorbei ins Haus schlich. Wahrscheinlich war es meiner Mutter ganz recht so. Sie mochte Ingas Mutter nicht. Meiner Mutter konnte man immer ganz genau ansehen, ob sie jemanden mochte oder nicht. Das hatte ich von ihr, auch mir konnte man immer alles ansehen und manchmal war es ein Vorteil, meist aber nicht. Ingas Mutter, vermutete ich, mochte meine Mutter ebenfalls nicht, aber das war bloß eine Vermutung, denn Ingas Mutter war das genaue Gegenteil meiner Mutter, man konnte ihr überhaupt nichts ansehen. Sie hätte von einer Affäre ihres Mannes erfahren können oder dass sie selbst an einer tödlichen Krankheit litt oder dass ein Trickbetrüger sich mit ihrem gesamten Vermögen davongemacht hatte, man hätte es ihr nicht angesehen. Ihr Gesicht war immer glatt und ausdruckslos und so, als wäre sie neu in der Welt und hätte noch nichts erlebt und keine Meinung zu irgendwas. Das Haus der Stroms hätte eher in ein Magazin gepasst als in eine triste, menschenarme Kleinstadt. Oh und wow, sagte ich, als ich eintrat. Aber ich sagte es, weil ich irgendwie wusste, dass es von mir erwartet wurde, nicht weil ich das Oh, das Wow wirklich fühlte. Durch einen kurzen Flur gelangte man in eine Art Halle. Die Halle selbst war groß und weiß und alles andere darin war es auch. Der Boden etwa bestand aus weißen, glänzenden Steinfliesen. Inga tat mir leid. Ich fand Teppich am besten, schön flauschig wie bei meiner Oma. Zu Hause hatten wir nur Linoleum, aber selbst das war besser als Fliesen. Die Fenster der Stroms waren eigentlich keine Fenster, sondern gläserne Wände, die man aufschieben konnte, um in den Garten zu spazieren. Zumindest theoretisch konnte man das praktisch aber nicht, weil irgendwas mit der Alarmanlage nicht stimmte. Nur Herr Strom war befugt und fähig, diese Fenstertüren zu öffnen und das auch erst, nachdem er etwas in ein kleines Gerät in der Wand getippt hatte. Jedes Mal, wenn ich zu Besuch war, schärfte mir Inge ein, dass ich auf keinen Fall die Türen öffnen dürfe. Das sagte sie so oft zu mir, dass es mich in den Fingern juckte, es doch zu tun, auch wenn ich ja gar nicht in den Garten wollte. In der großen weißen Halle standen ein großes weißes Sofa und ein großer weißer Tisch. Es gab auch Bilder an den Wänden, keine schönen wie im Haus meiner Oma, auf denen es viel zu entdecken gab, Berge und Elche und kleine Häuser und wenn man genauer hinsah, auch den einen oder anderen Wanderer. Die Bilder der Stroms zeigten irgendwelche Formen und Farben. Eine Reihe dieser Bilder, alle in Schlammfarben gehalten, hing über einer Vase, die mir in etwa bis zum Kinn reichte und die, anders als zu erwarten, nicht mit baumgroßen Blumen gefüllt war, sondern mit überhaupt nichts. Sämtliche Einrichtungsgegenstände legten nahe, dass Riesen an diesem Ort lebten und nicht die kleine Inga mit ihrer kleinen Mutter und ihrem Vater, der eigentlich nie da war und irgendwas mit Büromöbeln machte. Von der Halle aus führte eine geschwungene Treppe in die obere Etage hinauf. Die Treppe war das protzigste im Haus und gefiel mir, weil sie mich an Beverly Hills und Melrose Place erinnerte. Es schien möglich, ja wahrscheinlich, dass jeden Moment eine hochgewachsene, untergewichtige Frau mit platinblondem Haar und glitzerndem Paillettenkleid die Treppe herunterkommen könnte. Als ich hinter Inga die Stufen hinaufging, stellte ich mir vor, ich wäre eine hochgewachsene, untergewichtige Frau mit platinblondem Haar und glitzerndem Paillettenkleid. Ich würde Jennifer heißen oder Heather und ein Alkoholproblem haben und vielleicht bald im Rollstuhl sitzen oder jemanden umbringen.
Ja, vielen herzlichen Dank. Das ist ja quasi der Beginn, wo man die beiden kennenlernt, auch wie die zueinander finden. Und das ist ja auch in den nächsten Kapiteln, wird das ja Thema, die lernen sich kennen, besuchen sich dann eben auch. Und ich muss gestehen, ich habe immer wieder zurückgeblättert, weil ich rausfinden wollte, warum wären die denn jetzt Freundinnen? Weil ich es tatsächlich nicht sofort verstanden habe, was finden die aneinander, warum bleiben die zusammen? Mhm. Eigentlich wirken die doch sehr unterschiedlich. Mhm. Und ich habe dann das Buch beiseite gelegt und so nachgedacht über meine Freundschaften, mhm. so Freundschaften, die man noch hat, mhm. Freundschaften, die aber auch vergangen sind. Und ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, ob Sie, wenn Sie an Ihre Freundschaften denken, das in Botte fassen können. So, wann wussten Sie, das ist eine Freundschaft oder das ist eine wichtige Freundschaft? Ist das bei Liebe auf den ersten Blick? Gibt es eine Freundschaft auf den ersten Blick? Mhm. Kann man das in zwei Sätze zusammenfassen? War das für dich sehr schnell klar, dass die Freundinnen werden müssen? Oder hast du auch so ein bisschen gesucht, wie kann ich die denn eigentlich zusammenbringen?
Nee, ich glaube, das war sowas, was für mich stimmig war und gepasst hat, ohne dass ich mir das theoretisch so aufschlüsseln muss. Also das habe ich nicht gebaut oder konstruiert. Das war irgendwie so. Und ich fand das, ja, ich habe das geglaubt, weil ich glaube, wenn ich mich erinnere an die sehr engen Freundschaften meiner Kindheit und Jugend, dann könnte ich auch nicht so richtig sagen, was war die Basis dieser Freundschaft? Und gleichzeitig, was ich jetzt, ist ganz interessant, nachdem ich das Buch veröffentlicht habe, habe ich mit ungefähr 3-4 Leuten im Zuge dieser Veröffentlichung wieder Kontakt gehabt, mit denen ich sehr, sehr lange Zeit keinen Kontakt hatte, die irgendwie gehört haben, ich habe ein Buch über Hanau geschrieben und über Aufwachsen in Hanau und über unterschiedliche Dinge und dann haben wir uns getroffen und ich dachte, das wird, weiß ich jetzt nicht, wir haben es 20 Jahre nicht gesehen, und aber erstaunlicherweise war irgendwas sofort wieder da. Also, und ich habe wieder gedacht, Mensch, das passt, es passt total. Und ich kann, also ich glaube, wenn ich eine Sache rauspicken müsste, wo ich sicher sagen oder so, wo ich den Finger drauflegen könnte, das ist es, dann würde ich sagen, sowas wie Humor. Also es ist ganz oft so, dass man irgendwie, man schwingt auf einer, es ist nicht, dass man die ganze Zeit witzelt oder Witze macht, aber man hat so ein ähnliches Verhältnis zu, wie ernst oder wie amüsant bewertet man Dinge, wie, ich glaube, es ist irgendwie sowas. Es ist was ich nicht so leicht greifen lässt, weil was ich ganz sicher weiß, wenn ich an meine Kindheits- und Jugendfreundschaften zurückdenke, ist, dass es auf jeden Fall nicht die gleichen Interessen waren. Auf gar keinen Fall. Also ich hatte immer eher exzentrische Interessen als Mädchen und das war es nicht. Es muss irgendwas anderes gewesen sein.
Ja, ich finde das auch schwierig, so einen Anfang zu erzählen, dass natürlich später eine Freundschaft ausmacht, dass man Momente miteinander geteilt hat, dass man gemeinsame Erinnerungen hat, dass man auch an dem andere ist dann ja auch ein Erinnerungsspeicher, dass der, wenn man bestimmte gemeinsame Szenen vergessen hat, der andere oder die andere weiß das noch.
Ja, genau.
Und das bindet ja aneinander. Und deswegen ist, glaube ich, so nach einer Zeit ist eine Freundschaft zu erklären, man verbringt Zeit miteinander. Aber diesen Anfang, warum ausgerechnet Inga und Maren, das ist, ja, aber ich habe es, also ich habe das dann akzeptiert und das hat dann auch funktioniert. Und dann, und das ist sozusagen vielleicht ein dritter Pfad, den ich einschlagen möchte, passiert aber noch was anderes. Also wir folgen dieser Freundschaftsgeschichte, dann gehst du aber sozusagen noch einen Schritt weiter und hinterfragst so ein bisschen die Umwelt, in der die Maren aufwächst. Also es gibt das Kapitel Parasit, wo es um die Frage der Körperlichkeit dann oft geht. Also wo die Maren dann Kommentare zu ihrem Körper bekommt aus der Familie. Es geht darum, wie Mädchen, es spielt in den 90er Jahren, also wie Mädchen da sozusagen ein Körperbild vermitteln.
Ja, natürlich. Also ich wollte ja eben darüber schreiben, wie ist man als Mädchen oder wie ist dieses eine Mädchen, wie ist diese eine Frau als Mädchen gewesen, als junge Frau, als Mutter? Und ich glaube, das muss ich ja in irgendeiner Zeit verorten. Also habe ich es in der Zeit verortet, die ich kenne, die 90er, in denen ich aufgewachsen bin. Und ich glaube, es ist komplett unmöglich, über Mädchen sein in dieser Zeit zu sprechen, ohne über diesen massiven Druck, dieser Diet Culture, über den wir, so bezeichnen wir es ja jetzt im Nachhinein, das war ja damals irgendwie für uns alle komplett normal und dieses enorme Bewerten von Körpern und weiß nicht, ich erinnere mich, also jetzt im Nachhinein denke ich oft wahnsinnig, wie grausam es war und irgendwie war mir das damals auch klar, aber man hat irgendwie auch so verzweifelt gelacht, ne? Also es war auch irgendwie lustig, weil es lustig sein musste, anders ging es ja gar nicht, ne? Und dieses merkwürdige Gemisch aus Grausamkeit und Humor und irgendwie da drin schwimmen und da irgendwie durchkommen müssen und klar, das war maßgeblich.
Es gibt dann auch so ein Kapitel, wo du dich mit quasi mit Mobbing oder den Mechanismen von Mobbing beschäftigst. Da gibt es diesen Satz, wenn alle über Elke lachten, lachten sie nicht über mich. Und das war für mich so, irgendwie, den habe ich mir so rot unterstrichen. Also wie so dieses, im Ökonomischen gibt es dieses Triple Down, so das geht von oben runter, sozusagen wer auf dem sozialen Status, wie immer der konstruiert wird, oben steht, der gibt das nach unten weiter. Und das wird immer weiter nach unten gedrückt. Und ganz unten stand in dem Buch eben Elke, die eben, ja das Typische, trägt halt komische Sachen, komische Frisur, also komischen Anführungszeichen. Die Mutter ist irgendwie seltsam, bringt aber die Elke immer in die Schule und solche Dinge eben, die sie dann zu einer Außenseiterin machen. Und die Maren findet einen sehr kreativen Weg zu mobben. Also das fand ich auch spannend, weil sie sowohl Opfer als auch in dem Fall Täterin gewesen ist. Ja. Klar. Ist es schwer gefallen, das auch die Maren dann so zu zeichnen?
Nee, weil ich glaube, sonst wäre es unterkomplex geblieben. Also das wäre mir nicht glaubwürdig erschienen, dass jemand irgendwie reines Opfer ist. Und so war das, so war diese Zeit ja auch irgendwie nicht. Es war ja genau so. Alle haben ja versucht irgendwie. Und das ist ja auch sowas, diese Grausamkeit, ein Mädchen zu sein, ne? In der man irgendwie ungute Strategien lernt, um irgendwie zu überleben. Also auch darum ging es ja irgendwie. Ne? Und das musste da drin sein, sonst wäre es, glaube ich, ein verfälschtes oder unterkomplexe Darstellung gewesen. Ja,
ja, und man denkt so nach Wonder Street, okay, muss da schlucken. Dann kommt das nächste Kapitel Cola. Das fand ich sehr heftig. Das beginnt damit, dass quasi in der Schule ein Lehrer von der Schule gehen muss, weil er eine Beziehung mit einer Schülerin hat. Und was klar definiert ist, das hat Konsequenzen, sozusagen dieses Verhalten. Du schilderst aber dem Kapitel bestimmte Situationen, wo es ein Verhalten eben keine Konsequenzen hat. Und diese Verhalten sind Gesten, sind Blicke, sind Sätze, sind Halbsätze. Wo auch nicht ganz klar ist, ob die Personen, die das geäußert haben, das sind Autoritätspersonen, das sind meistens oder eigentlich ausschließlich Lehrer, ob die das mit Absicht machen, im Hintersinn, ob das so leicht dahingesagt ist. Aber das sind irgendwie alles Sachen, kam mir beim Lesen, dachte ich so, die man jetzt nicht vor Gericht bringen könnte. Trotzdem merkt man in der Art und Weise, wie du das schreibst, da stimmt was nicht. Da ist irgendwas was schief und die Maren merkt das auch, kann das aber in dem Moment für sich nicht sofort einordnen. Und das macht es auch schmerzhaft, dass sie das zuerst alles auf sich bezieht. Dass sie, habe ich das gelesen, die Schuld zuerst bei sich sucht. Es ist meine Kleidung gewesen, mein Blick.
Mhm. Ja, und vor allen Dingen, dass Inga und Maren sich da auch nicht wirklich helfen können. Und ich glaube, auch das ist sowas, was ich weiß nicht, wie junge Frauen heute, ich kenne recht wenig Mädchen ab 13 jetzt in dieser Zeit. Ich weiß nicht, wie sehr sich das Klima geändert hat. Oder ich glaube, der Umgang ist sehr viel reflektierter und ich glaube, es gibt schon eine viel größere Awareness für Dinge. Die gab es in den 90ern definitiv nicht oder nicht da, wo ich aufgewachsen bin. Und es gab auch zwischen diesen, die sind ja beide Freundinnen und trotzdem können sie sich irgendwie nicht richtig helfen. Und Maren ist, glaube ich, oft in der Situation, dass sie sich an Inga wendet mit der Bitte, ihr irgendwas zu erklären oder ihr zu helfen. Und Inga ist aber überhaupt nicht in der Lage dazu. Und das hat ja irgendwie so was ganz Trauriges, diese Unfähigkeit, sich irgendwie beizustehen, weil man eigentlich Inga reproduziert dann bestimmte Aussagen, die sie irgendwie gehört hat oder die halt irgendwie so umschwirren und kann sich davon halt irgendwie auch nicht frei machen. Genau.
Sie sind halt auch 13.
Sie sind 13,
also das
ja.
Das muss man sich mal wieder vor Augen
ja,
halten.
Ja, und aber ich, ja, also wir waren andere, ich glaube, damals in den 90ern waren die 13-Jährigen auch anders 13, als sie es heute sind. Auch wenn ich das nur aus großer Ferne gerade so mitbekomme, aber das Wenige, was ich mitbekomme, legt es schon näher, sowohl den Umgang mit Körperbildern als auch mit allem Möglichen.
Ich habe mich gefragt, ob man sozusagen dieses Falsche der Situation eben erzählen muss. Also, dass es nicht geht, wenn ich jetzt in zwei Sätzen zusammenfasse, was die Situation sind oder du sagst das, würde man, glaube ich, nicht verstehen, worin eigentlich das Falsche eben
ist. Ja, aber das ist ja, glaube ich, auch die Schwierigkeit, Sexismus zu erklären. Ne? Also das ist dieses, darum, ich dachte auch, das Buch gibt mir die Möglichkeit, irgendwie auf großer Fläche was zu erklären, was ich irgendwie alles, das purzelt mir alles im Kopf rum, wenn ich solche Sachen höre, wie es gibt ja eigentlich gar kein Sexismusproblem mehr oder wir sind gesellschaftlich so viel weiter und so. Und da denke ich so, ja, aber, und genau diese schwierigen, wie du gerade sagst, es sind irgendwelche Übergriffe, es sind Dinge, die nicht stimmen, es sind Übergriffe, die, das würde jetzt nicht vor Gericht gehen oder so, aber da stimmt ja irgendwas nicht. Und ich glaube, ich wüsste jetzt auch, ich habe das Gefühl, das szenisch zu erzählen, ohne dass ich es analytisch irgendwie, dass ich es aufdrösel oder dass ich es nochmal erkläre, das macht irgendwie in dem Fall mehr oder das, als wenn ich das jetzt irgendwie genau runterbrechen oder analysieren oder zusammenfassen würde. Das, genau, weil es so komplex oder kompliziert. Es gibt zum Beispiel auch eine Szene, in der Maren in der Umkleidekabine ist und hat irgendwie ihre Schuhe immer gegen die Wand geschlagen und der Dreck bröckelt raus und der Tennislehrer hört das und er kommt in diese Umkleidekabine und sie steht da irgendwie und hat keine Hose an und steht da nur in Unterhose und die beiden stehen da und gucken sich an und er ist sauer auf sie, weil sie diese Schuhe da, den Dreck da verteilt hat in der Kabine und sie ist aber gleichzeitig, sie ist in einem Zustand totaler Panik und ich weiß noch, wie ich diese Szene gelesen habe vor 7, 8 Jahren in einer Werkstatt und dann fragte mich der Leiter dieser Werkstatt, ob ich da noch eine weitere, ob es da noch einen Rückblick gibt, in der aufgedröselt wird, wie hysterisch und übertrieben sie darauf reagiert, dass sie sich so, dass sie Panik kriegt oder sich bedroht fühlt in diesem Moment. Und ich wusste überhaupt nicht, was ich sagen sollte. Ich war ganz verwundert, weil ich so dachte, nein, natürlich nicht. Also natürlich nicht. Da gibt's ja nichts, zu relativieren oder aufzudröseln, dass sie dann zurück. Er sagt ja so, gibt es dann einen Moment der Reflexion, in dem sie innehält und sagt, ah, ich war damals eigentlich nur so eine freche Göre, die ihre Schuhe da ausgeschlagen hat und sich da irgendwie in was reingesteigert hat. Und ich dachte so, genau darum geht's nicht. Und es hat mich total verblüfft, dass man das so lesen könnte und das so bewerten und sehen könnte.
Also ich habe als Leser dann mit Inga und Maren dann auf diesem Spielplatz gesessen, muss ich quasi diese Szenen dann erzählen und mich dann mit denen so ein bisschen hilflos gefühlt. Natürlich hat man so einen Blick von außen und versucht das dann auch zu analysieren, weiß aber, die beiden sind dazu noch nicht in der Lage. Mhm. Was jetzt ein Sprung ist, vielleicht sozusagen in das nächste Kapitel, weil dann öffnest du das sozusagen und gehst mit dem Thema dann weiter. Vielleicht kurz erklären, wir sind dann 23, also die beiden sind dann 23. studieren beide, also Inga und Maren studieren, und wir springen auf eine Rückbank von einem recht teuren Auto, wo man Geld ausgeben muss. Hinten sitzt die Maren, glaube ich, vorne sitzt Inga und Topper. Mhm. Und der ist der Freund von der Inga. Mhm. Und man kriegt sehr schnell mit, der ist nicht nur kein netter Typ, sondern der ist richtig toxisch so. Mhm. Und mir ging es auch so, dass ich dann sofort so meine Freundschaften durchgescannt habe, gedacht habe, ich kenne die Situation, dass man merkt, man hat Freunde, die mit anderen zusammen sind. Das muss nicht eine Partnerschaft sein, das können auch eben Freunde von Freunden sein, wo man merkt, die tun meinen Freunden nicht gut. Mhm. Man möchte eigentlich die Freunde so schütteln und sagen, hey, geh doch weg. Und gleichzeitig möchte man natürlich dem Freund die Souveränität zugestehen, selbst über das Leben entscheiden zu können. War das wichtig, das gleich an den Anfang zu stellen?
Da habe ich jetzt lange nicht drüber nachgedacht, warum. Also ich weiß, dass es ein ziemliches Gerangel war, bis ich alle Kapitel in der richtigen Reihenfolge hatte. Und es wird auf jeden Fall einen Grund ich habe die nicht in dieser Reihenfolge geschrieben. Und es war dann, warum das an den Anfang kam. Ich glaube, es hatte was damit zu tun, dass es einen ganz guten oder einen recht effektiven Bruch zu diesem Cola-Kapitel geht, in dem Maren die Hoffnung formuliert, dass Inga und sie irgendwie, dass das alles, dass sie durch dieses Leben navigieren, das irgendwie voller Gefahren ist und voller Dinge, die sie nicht verstehen, aber dass sie Seite an Seite navigieren und dass, solange das so ist, das alles irgendwie schon, sie das alles irgendwie hinkriegen. Und dann gibt es diesen Sprung in Kapiteln, in dem ziemlich klar ist, dass sie nicht Seite an Seite navigieren, sondern dass Inga diesen Freund hat und sich für eine ganz andere Art von Leben oder Rolle oder Identität in diesem Moment entschieden hat, und Maren sitzt, wie sie es auch 10 Jahre später tut, relativ hilflos auf einer Rückbank und hat das Gefühl, bestimmten Kräften ziemlich machtlos ausgeliefert zu sein, und es sitzt niemand neben ihr, anders als sie sich das so erträumt hat.
Genau, aber dann passiert was, was du im nächsten Kapitel, was glaube ich mit Absicht an der Stelle also steht, das habe ich mit große Freude gelesen, also ich habe mich sehr gefreut, dass Maren studiert und dass sie das studiert. Vielleicht können wir gleich darüber reden, was es für Folgen hat und dass du ein bisschen daraus liest aus dem zweiten Kapitel.
Genau, okay. Das neue Semester hat gerade begonnen. Es ist noch nicht kalt genug, um an den Winter zu glauben, und Mittwochmorgens um 10 Uhr findet die Ringvorlesung zur Literaturtheorie statt. Jede Woche stellt uns ein anderer Dozent oder eine andere Dozentin eine bestimmte Strömung, einen theoretischen Ansatz vor. Diese Woche ist Dr. Nora Hochhausen an der Reihe, und sie spricht über Dekonstruktion. Über Nora Hochhausen weiß ich nur das, was man sich auf den Gängen erzählt. Schnell sei sie im Reden, im Antworten, im Denken, schnell und streng. Als ich in der Mensa sitze und höre, wie man sich am Nachbartisch über sie unterhält, spitze ich die Ohren. Obwohl ich bisher eher wenig Konkretes über sie in Erfahrung gebracht habe, spüre ich bereits das Mythische. Alles, was sie sagt, ist auf den Punkt genau, erklärt die Studentin, die sich an diesem Mittag für Gnocchi mit Spinat entschieden hat. Ihr Ton liegt irgendwo zwischen Schrecken und Bewunderung, und ich kann ihn so wenig deuten wie die Worte selbst. Auch meine Hautärztin ist schließlich auf den Punkt genau, grimmig und kurz angebunden, trotzdem würde ich nicht mit Schrecken und Bewunderung über sie sprechen. Als ich Nora Hochhausen dann ein paar Tage später im großen Vorlesungssaal erlebe, erkenne ich, worum es geht, verstehe den Schrecken und verstehe die Bewunderung. Obwohl ich wenig, also eigentlich gar keine Erfahrung mit Drogen habe, bis auf die eine Lachgasanästhesie beim Zahnarzt, möchte ich sagen, es ist ein Trip. Was dann passiert, ist ein Trip. Ein 90-minütiger Trip, auf den Nora Hochhausen uns mitnimmt. Sie bietet uns 2 Pillen an, die rote und die blaue, und wir alle wählen die rote. Am Ende der Vorlesung bin ich mir unschlüssig, in wen oder was ich mich hier verliebt habe, in den Poststrukturalismus oder in Nora Hochhausen, in die Denkrichtung oder in ihre Botschafterin. Sie, die denkt, die spricht in korrektem, perfektem Englisch, ohne dass irgendeine Überlegung strauchelt, versandet, ins Nirgendwo führt. Sie spricht in Diamanten, nein, Brillanten, schillernd, hart, in sich geschlossen, dem größten Druck könnten sie widerstehen. Doch Nora Hochhausen dort oben auf dem Podest hinter dem Mikro wird nicht bloß verehrt, wird nicht bloß geliebt, sie dort oben liebt selbst. Und zwar so, wie überhaupt noch nie ein Mensch irgendetwas geliebt hat. Die Literatur, die Sprache, das Denken. Nora Hochhausen steht in Flammen vor Liebe, und wir brennen mit ihr. Würde sie mich auffordern, ihr in eine blutige Revolution zu folgen, für sie einem Suizidkult beizutreten. Ich käme mit, na klar, ohne eine einzige Frage zu stellen. Wozu auch? Sie hat alle Antworten, daran habe ich keinen Zweifel. Um ein Seminar bei Nora Hochhausen belegen zu können, muss ich bis zum nächsten Semester warten. Da bietet sie die am Institut berühmt-berüchtigte Introduction to Queer Theory an, bei den Studierenden zu gleichen Teilen begehrt wegen ihrer Edginess und gefürchtet wegen ihres enormen Lesepensums und des Fokus auf schwer zugängliche theoretische Texte. Zur ersten Sitzung gehe ich mit jenem flatterigen Gefühl im Magen, mit dem ich mich bisher nur auf den Weg zu fragwürdigen Dates gemacht habe. Bis auf meinen Namen sage ich in dieser Stunde kein einziges Wort. Genauso handhabe ich es auch in der Stunde danach. Gleichzeitig aber bereite ich mich so akribisch vor, als müsste ich in jeder Seminarsitzung ein mehrstündiges Referat zu den aktuellen Themen halten. Neben der Pflichtlektüre lese ich immer auch das optionale Recommended Reading. Ich schreibe eifrig mit und tippe meine Notizen zu Hause sauber ab. Ich lese Butler 3x, 4x, 5x. Ich lese Butler auf Deutsch, auf Englisch, laut, mit neongrünem Edding, mit Bleistift in der Hand. Im Seminar aber, und wenn ich dann vor Nora Hochhausen sitze, ist es immer dasselbe. Die Zunge liegt mir im Mund wie ein nasser Lappen. Ich habe vergessen, wie man Englisch spricht oder überhaupt eine Sprache. Nur ist es in diesem Seminar nicht erlaubt, unterm Radar zu fliegen. Jeder und jede muss ein Referat halten und sich zuvor zur obligatorischen Sprechstunde in Nora Hochhausens Büro einfinden. "Just a quick one-on-one to check you're actually prepared", sagt sie, und ich lache zusammen mit den anderen nervös und meine Handflächen sind kaltschwitzig und das Herz klopft mir im Hals. Als es dann soweit ist, bin ich actually prepared, aber bevor es überhaupt losgehen kann, mache ich mehrere Fehler auf einmal. Als ich zitternd vor der Tür zu Nora Hochhausens Büro stehe, klopfe ich nicht laut genug. Ich warte zu lange, bevor ich erneut klopfe, betrete ihr Büro nun, obwohl ich ja eigentlich überpünktlich gewesen bin, mit 5-minütiger Verspätung, entschuldige mich mädchenhaft verlegen, spreche zu hoch und zu leise und dann stammle ich etwas über Second Round Feminism. Gerade wenn man keines der anspruchsvolleren Themen gewählt hat, sollte man die Grundbegriffe parat haben, sagt Nora Hochhausen, und ihre Augen gleiten über mich hinweg, lassen mich wissen, ohne Zweifel, dass sie schon heute Abend keine Erinnerung mehr haben wird an mich oder an dieses Gespräch. Second Wave Feminism, sagt sie zu ihrem Schreibtisch. Meine Ohren glühen, meine Wangen glühen, und als ich aus Nora Hochhausens Büro krieche, drückt mir etwas von innen gegen den Brustkorb. Es pulst, als würde es mich gleich von innen aufsprengen. Die Schmach, die Demütigung oder vielleicht ganz anders, die Bewunderung, eine bereits an Verehrung grenzende, die mich so blöde macht, dass ich am Ende des Ganges gegen eine Glastür laufe. So, jetzt springe ich ein bisschen und die Stimmung zwischen zwischen Maren und Inga ist gereizt. Das ist sehr oft. Inga hat Geburtstag und hat Maren auf ihren Geburtstag eingeladen. Und Maren kommt. Ich habe kaum meine Jacke auf den Stapel Klamotten im Flur geschmissen, als Inga mir bereits ein Glas entgegenhält oder vielmehr es mir im Überschwang gegen das Brustbein rammt. Ich mache einen Schritt zurück. Von der süßen Plörre wird mir schlecht, will ich sagen, aber weil ich Inga zum 23. Geburtstag vor allem eines schenken will, nämlich Diplomatie, sage ich stattdessen diplomatisch: "Danke, ich trinke zurzeit keinen Alkohol." In meinem Kopf hat das vornehm geklungen, erwachsen, nach Frau von Welt, aber Inga lacht. "Ist Alkohol bei euch verboten?" Sie spricht nicht in meine Richtung, sondern hinüber zu Marie, Sarah und Theresa. Verlässlich tauschen die alarmierte Blicke. "Wieso darf Maren keinen Alkohol trinken?" fragt Marie, wachsam wie ein Erdmännchen. "Ach, Maren ist jetzt in einem Kult", sagt Inga. "Man weiß nie so genau, was sie darf und was nicht." Sie spricht, ohne mich dabei anzuschauen, und während sie mit einer pinkfarbenen Schleife spielt, die bis eben noch auf einem Geschenk geklebt hat. "Ein Kult", sagt Marie und sperrt die Augen auf. Ich setze mich in den Sessel, der am weitesten entfernt von Inga steht, sauge die Unterlippe ein, sage nichts. "Bist du jetzt religiös?" fragt Sarah. Ich schaue Inga an, Inga schaut mich an. Ohne den Blick von ihr zu nehmen, sage ich: "Inga redet von dem Institut, wo ich studiere, dem ELK." "Und was hat das mit Alkohol zu tun?" fragt Marie perplex. "Nichts", antworte ich, im selben Moment, in dem Inga sagt: "Ach, an Marens Institut, da lernen sie bloß ganz genau, was man darf und was nicht, wie man sprechen und denken und aussehen darf. Wie heißt nochmal dieses spezielle System, das euch die Welt erklärt?" "Poststrukturalismus, Inga", antworte ich mit der übertrieben geschäftigen Höflichkeit einer Messehostess. "Wir beschäftigen uns mit Diskursanalyse, Epistemen, solchen Sachen, Butler, Derrida, Lacan, du weißt schon." Inga stellt ihr Glas auf eine besonders besonnene Weise ab. "Ja genau, wir einfachen Leute, wir leben nämlich in der Matrix und nicht wie Maren und ihre Freundin vom Institut in der wirklichen Wirklichkeit."
Ich quietsche fast. Meine Stimme ist unangenehm hoch und hell. Nein, so ist es eben nicht. Il n'y a pas d'autre texte. There is no outside of the text. Bei der Dekonstruktion geht es eben nicht darum. Und in der wahren Welt gibt es nämlich auch keine Männer und Frauen, fällt Inga mir ins Wort. Wieder tauschen die Hugo-Barbies alarmierte Blicke. Kein Alkohol und keine Männer und Frauen, da rauchen ihnen die Köpfe. Ich glaube, was Inga meint, sage ich, ist, dass Identitäten bloß gesellschaftliche, historische, kulturelle und sprachliche Konstrukte sind und man, genau, jeder kann einfach, wie er will, nur Mare nicht. Der muss man erst noch beibringen, was sie sagen darf und was nicht. Auch wie sie aussehen darf, sich anziehen und so, das bringen sie ihr da auch alles bei. Das ist so ein Schwachsinn, Inga, murmle ich. Hm, sagt sie und schaut wieder auf die Schleife in ihren Händen. Mein Geschenk hat sie noch nicht ausgepackt, aber das ist nicht weiter schlimm. Ich habe ihr ein Buch geschenkt, von dem ich ganz genau weiß, dass es ihr nicht gefallen wird. Sylvia Plath's The Bell Jar. Die Hugo-Barbies nippen an ihren Hugos und kurz denke ich, dass das Gespräch jetzt einfach weiterläuft und den Rest des Abends über Heidi Klum und die neue Tapas-Bar in Sachsenhausen geredet wird. Aber dann sagt Inga so, als würde es ihr gerade erst einfallen, was ist eigentlich mit der Brosche? Ich blinzle. Um Zeit zu schinden, sage ich nichts, mache bloß ein verwirrtes Gesicht. Du weißt schon, die Rehkitz-Brosche, die ich dir auf dem Weihnachtsmarkt gekauft habe letztes Jahr. Ach, die, murmle ich, die habe ich verloren. Inga versucht, meinen Blick zu halten, aber jetzt bin ich es, die ihr ausweicht, die überall hinschaut, zu dem zerfledderten Geschenkpapier auf dem Boden, der pinkfarbenen Schleife, den beiden fast leeren Hugo-Flaschen. Ich habe die Brosche nicht verloren. Ich weiß ganz genau, wo sie ist. In dem Schmuckkästchen, in das ich sie wenige Wochen zuvor gelegt habe. Was für eine Brosche, piept Sarah. Ach, bloß eine Brosche, die ich Maren geschenkt habe, so ein Rehkitz aus Filz, sagt Inga. Bloß eine Brosche, die Inga und ich auf einem Weihnachtsmarkt gesehen hatten, die ich schön fand, mir aber nicht kaufte, weil sie zu teuer war. Klamm heimlich war Inga noch einmal zurückgefahren auf diesen Weihnachtsmarkt in Wiesbaden, um sie für mich zu kaufen. Und eine Weile trug ich sie jeden Tag an Polundern, Pullovern, Strickjacken. Und dann? Und dann. Niemand hat mir gesagt, hat mir erklärt, dass ich am Institut, wo ich als Autorität auftrete oder zumindest im Namen einer Autorität, nämlich Noras, wo ich als Tutorin, als Lehrende durch die Gänge schreite, dass ich mich da nicht mit gefilzten Waldtieren zu schmücken habe. Niemand, auch nicht Nora, hat mich darauf hingewiesen, aber einmal, als wir uns auf dem Gang begegneten, da trug ich meinen dunklen Blazer und die Brosche am Revers und Noras Blick blieb an ihr hängen, aber sie sagte nichts, sie schaute bloß und das reichte aus, dieser kurze Blick, eine Falte zwischen den Brauen. Inga habe ich davon nicht erzählt und trotzdem schaut sie mich jetzt an, als wüsste sie alles.
Vielen herzlichen Dank. Das Kapitel war für mich so eine echte Achterbahnfahrt, weil ich mich am Anfang wirklich gefreut habe für die Maren, weil ich das Gefühl hatte, jetzt kriegt sie so Instrumente an die Hand, um die 120 Seiten davor sich zu erklären, was ist denn da eigentlich passiert. Sie kriegt eine Sprache, sie kriegt Worte, sie kriegt Theorien. Ich kann die auch einschenken. Gut. Ich fand das auch wichtig und das, wo wir gerade drüber gesprochen haben, eigentlich möchtest du es nicht akademisch erzählen. Genau das versucht aber jetzt die Maren sozusagen, damit einen Zugriff zu finden, was sie benutzt. Und man freut sich und dann kommt diese Szene und sie kracht so voll an die Wand irgendwie damit. Man merkt so, das ist ja alles gut und schön zu wissen, aber es gibt Situationen, in denen es dann doch nicht weiterhilft.
Ja, interessanterweise waren diese Kapitel, die Kapitel aus dem 23er Teil, die haben mir große, große Schwierigkeiten bereitet. Also sowohl die Kapitel aus dem 13er Teil, weil das irgendwie meine eigene Kindheit, mir, das war irgendwie so weit weg, dass es dann irgendwie doch wieder recht leicht war, da eine poetische Form irgendwie für zu finden. Und auch die 33, die war noch so nah dran und das gab auch Schwierigkeiten dann in poetische Form und so zu differenzieren, was ist jetzt, was gehört in Roman, was gehört fiktionalisiert und was ist vielleicht einfach nur für dich gerade interessant, aber auch das war irgendwie so relativ straightforward als die Aufgabe, die mir dann so gestellt wurde durch mich und meine Agentin. Aber die 23, da saß ich irgendwie und die Kapitel haben total gebockt und ich wusste auch irgendwie ewig nicht warum. Ich wusste nicht, warum die nicht geklappt haben oder warum ich nicht richtig wusste, was ich da erzählen will. Und dann hatte ich so verschiedene Gespräche und in denen wurde mir dann so klar, eine Freundin sagte zu mir, ich verstehe das gar nicht, aber du hast doch Gender Studies studiert damals in dieser Zeit. Da müsstest du doch irgendwas,
über theoretischen Feminismus, über akademischen Feminismus müsstest du doch irgendwas zu sagen haben. Das ist doch total relevant für dein Buch. Und ich weiß noch, dass in diesem Gespräch wir uns irgendwie so ein bisschen gestritten haben und ich irgendwie irgendwas ganz komisch in mir blockiert hat und ich aber auch nicht wusste, warum. Und dann vergingen irgendwie weitere Monate und dann dachte ich so, ich glaube, ich komme damit gerade irgendwie nicht weiter, weil das so ambivalent ist, was ich darüber erzählen will. Und aber genau diese Ambivalenz ist dann natürlich das Thema dieser Kapitel geworden, dass ich einerseits das, also ich habe Gender Studies studiert, das war mein Schwerpunkt damals und ich habe das als enorme Befreiung, also als kompletten Eye-Opener und ich weiß noch, als ich Butler das erste Mal gelesen habe und ich einen total gefühlten Zugang dazu hatte, also gar nicht so sehr einen intellektuellen Zugang, als dass ich total aufgeregt war, als ich das gelesen habe, weil ich dachte so, jetzt verstehe ich alles. Und das war nach dieser Schulzeit, die ich so als enorm beengend und begrenzend empfunden habe, war das irgendwie so, als ob das Ganze, als ob ich in so einen riesigen, aus so einem modrigen, komischen, leichigen Teich konnte ich dann ins Meer raus und es war großartig und das kippte dann aber irgendwann, als mir nach ein paar Jahren habe ich auch zunehmend unter diesem sehr elitären, es war ein sehr elitärer Raum, in dem ich mich da bewegt habe und das habe ich am Anfang, glaube ich, war mir das egal oder sekundär und das wurde dann aber irgendwie zunehmend zu einem Problem und irgendwann wusste ich, ich kann da nicht mehr bleiben. Und ich glaube, es ging genau um diese Ambivalenz, die große Weite und das sehr begrenzende, enge, ausschließende, die irgendwie erzählerisch unter einen Hut zu bringen. Das war ein ganz schöner Kampf.
Aber du machst es trotzdem, weil es gibt diesen Satz, das ist auch wieder so ein Satz, der sozusagen diese ganze Ambivalenz zusammenfasst. Während ich lerne, die Welt zu verstehen, lernt Inga plus Excel und Bilanz. Mhm. Das fand ich so ganz, ganz bezeichnend. Also das, was du beschreibst, diese Euphorie, die man auch spürt, die man vielleicht auch selbst erlebt hat, wenn man bestimmte Theorien oder Perspektiven, philosophische Blicke auf die Welt dann gewinnt. Man glaubt eben, man hat jetzt die rote Pille genommen. Man sieht jetzt, wie es wirklich aussieht. Ja. Und dann guckt man so ein bisschen runter auf die Leute, die halt das nicht gelesen haben und die vielleicht wirklich Zahlen in die Excel-Tabelle hauen. Mhm. Du gießt es in das Symbol der Brosche. Und trotzdem ist dieses Element sozusagen, die eine versteht die Welt und die andere macht Bilanzen, ist ja auch eine ökonomische Frage dann letzten Endes, die du dann auch immer weiter dann spinnst. Also es wird dann, dann später noch so ein Teil.
Schön, das ist eigentlich der Vorläufer für das, was dann, ja, manche erinnern sich ja an die Schulzeit in so einem goldenen Licht. Für mich ist diese Studiumszeit, die wie so ein geschützter Raum ist, in dem man sich irgendwie, wir hatten vorhin drüber gesprochen, ich habe letztes Jahr an der Uni Wien habe ich unterrichtet, habe ich ein Schreibseminar Auto Fiction as Feminist Practice, hieß es, gegeben. Und ich war so neidisch auf die Studierenden, ich war die ganze Zeit so neidisch, die waren immer so eine Gruppe junger Frauen, es waren nur Frauen und ich habe die immer lachend dann aus dem Seminarraum gehen sehen und ich konnte natürlich nicht mit, also es wäre irgendwie unpassend gewesen, wenn ich mit denen Mittagessen gegangen wäre und dann habe ich immer alleine vom Billa gesessen und meinen Bulgursalat gegessen und habe so gedacht, ich wäre auch so gerne nochmal so voller. Die waren auch immer so aufgeregt wegen irgendwelcher Bücher, die sie gelesen hatten oder wegen irgendwelcher Dinge. Und ich war immer so, oh, ich muss um 8 noch und dann, wie kann ich die Prä zusammenmischen für meinen um 6 müssen wir aufstehen und so und so alles. Also ja, ich fand es sehr glamourös, das Studierendenleben.
Ein Kapitel, was ich sehr, auch so ein Schritt zurück, also sozusagen eigentlich das Gegenteil vom Studierendenleben, ist die Begegnung mit der Oma. Also sie trifft dann ihre Großmutter und das ist so eine sehr extravagante Person, was sehr flamboyant-mäßiges trägt dann, wenn sie in ihrem Kleinstadt oder Dorf einkaufen geht. Mhm. Also die ist gefangen in einer kleinen Welt und ist aber dort sozusagen wirklich so ein V, der da läuft. Und das fand ich so ganz wichtig, um das eben auch nochmal in einem Zusammenhang sozusagen diese ganzen Fragen von Identität, von Feminismus zu verhandeln, nämlich auf die Generationsfrage zu stellen. Und als die Maren sie mit ihr darüber sprechen will, reagiert die Oma nicht so, ja, du hast recht und ich habe jetzt auch die rote Pille geschluckt, sondern sie sagt, was erzählst du mir denn hier eigentlich? Ne? Reiß dich mal zusammen.
Es ist so eine Unfähigkeit der beiden irgendwie zueinander zu finden, wo auch so eine ganz große Traurigkeit drin liegt. Also die Großmutter sagt dann zu ihr, die Mädchen heute wissen nicht mehr, wie man den Kopf unten hält. Ne? Und es ist nicht so, dass sie sich dem Großvater untergeordnet hat, als dass sie sich so einem bestimmten Geschlechterbild, was sie irgendwie ganz tief in sich trägt, untergeordnet hat und dass sie ja generell, also sie hat ja auch die irgendwelchen Autoritätspersonen, männlichen Autoritätspersonen oder vermeintlichen Autoritätspersonen, es ist dann ja ein Busfahrer, der zur großen Auseinandersetzung führt, dass sie sich denen gegenüber dann auf einmal ganz duckmäuserisch verhält, was für Maren, die ihre Großmutter irgendwie eigentlich ganz anders kennt, so ein ganz verwirrender, unangenehmer Moment ist. Und so Marats Sturm- und Drangphase stößt bei der Großmutter aber jetzt nicht auf so wahnsinnig viel Verständnis. Genau. Hm.
Lass uns vielleicht nochmal 10 Jahre weiterspringen. Mhm. Es gibt noch viel zu sagen. Es gibt noch eine Verkuppelungsszene, die wir eigentlich auch sprechen müssen. Der Einstieg in die sozusagen Literaturszene. Mhm. Es gibt ein sehr weirdes Abendessen mit dem Landrat, das auch nochmal die Themen so aus dem ersten Teil aufgreift. Aber wir sind jetzt nochmal 10 Jahre später. Die beiden sind jetzt 33. Das beginnt mit einem sehr ernüchternden Kapitel, in dem die Maren, die Bücher veröffentlicht hat, die auch Preise gewonnen hat, die über die Runden kommt, aber auch nur gerade so. Mhm. Wenn man vorhat, Autorin oder Autor zu werden, sollte man nicht das Kapitel Traum lesen, glaube ich, habe ich das Gefühl.
Ja, oder also, man soll es gerade lesen, das ist oder, die Frage.
Ja, das ist ja auch so eine Frage, die du sozusagen, die du, glaube ich, auch diskutierst dann in dem Buch. Also hätte ich eigentlich gewarnt werden müssen, hätte ich so auf die Freundinnen hören sollen, die mich... die Eltern, die da auch immer so eine Skepsis dann hatten. Ich will aber sozusagen weitergehen, nämlich zu dem großen Thema des zweiten oder des dritten Teils, nämlich die Mutterschaft. Hast du auch verschiedene Etappen von der Frage, ob das, ob man diesem Wunsch nachkommt, ob das jetzt passt quasi in die Lebensplanung, dann über die Schwangerschaft, über CDG, du beschreibst die Geburt und die Zeit danach. Und immer ist da die Frage nach dem, wer verfügt eigentlich über meinen Körper?
Ja, genau. Also das habe ich ja, wie ich gerade sagte, habe ich das geschrieben relativ kurz, nachdem ich selbst entbunden hatte. Und diese ganze Zeit, sowohl die Schwangerschaft als auch die Zeit nach der Geburt im Krankenhaus, als so eine unglaubliche Unmündigkeit irgendwie. Ich habe mich total kindlich wieder gefühlt. Also dass ich so permanent ermahnt und gemaßregelt und auch wie der Körper plötzlich wieder, jeder darf halt wieder eine Meinung dazu haben, wie viel du wiegst, du wirst ja immer gewogen, es wird ja alles immer ganz genau vermessen, ausgewogen und kontrolliert und nach der Geburt, so habe ich es zumindest empfunden, das ist ja auch nicht in jedem Krankenhaus und für alle Frauen gleichzeitig so, aber ich hatte das Gefühl, mein Körper ist mir weggenommen worden, der gehört mir nicht mehr. Jeder hat da mehr Zugriff drauf als ich. Und das schien für mich irgendwie eine ganz wichtige Erfahrung, wenn man über Identität schreiben will, weil für mich war das wirklich so, als ob ich gar keine Identität mehr richtig gehabt hätte. Also ich war irgendwie in dieser Beschreibung des Kaiserschnitts, sagt Maren, ich bin eigentlich eher das Setting als ein Akteur in dem Ganzen. Und so kam mir das auch tatsächlich vor, ein Setting zu sein, nicht so sehr eine Figur.
Das habe ich als eine ganz große Bruchstelle auch empfunden oder gelesen für die Maren. Aber es gibt dann eben auch die Schwierigkeit, wie man eigentlich Freunden, die keine Kinder haben, teilhaben lässt an diesem Leben und eigentlich die Unmöglichkeit.
Ja, und es gelingt eigentlich nicht, ja, genau, so habe ich das empfunden und und das ist auch in dem Buch drin, so habe ich das schon in der Schwangerschaft empfunden, weil ich hatte Hyperemesis gravidarum, also ich hatte diese extreme Übelkeit, die einen komplett isoliert, also man ist raus aus der Welt und es ist eigentlich nicht mehr möglich zu kommunizieren und das besonders Perverse ist, es ist nicht möglich zu kommunizieren, weil das in der Zeit ist, in der man die Schwangerschaft noch nicht kommuniziert, ne? Also man kann nicht mal sagen, ich bin jetzt übrigens 4 Monate weg, weil, sondern man kann gar nichts sagen, man ist einfach weg und das ist, auch das habe ich als eine totale Existenz, also das ist... Also ich glaube, diese Übelkeit dieser Schwangerschaft ist eigentlich die existenziellste, einfach noch existenzieller als die Geburt, insofern, als dass ich so einsam bin ich nie wieder dann gewesen, weil ich die Wohnung nicht mehr verlassen konnte. Ich konnte mit eigentlich niemandem darüber sprechen und man durchläuft irgendwie so ein Stadium der Pein, des Leidens und es kann einem, aber ja, man kann eigentlich mit kaum jemandem darüber kommunizieren.
Wie war dann das Schreiben darüber? Das war ja dann.
Ja.
War das befreiend?
Das war schon sehr befreiend. Also, das war, glaube ich, schon so Teil des Heilungsprozesses, das dann überhaupt irgendwie in eine Sprache zu übersetzen. Das war erstmal total befreiend. Ich weiß noch, als ich dann
ungefähr ein Jahr später habe ich das Kapitel über die Schwangerschaftsübelkeit habe ich gelesen im Literaturhaus in Berlin, und das war großartig, dass ich so dachte, ich kann es jetzt so versprachlichen, ich kann das jetzt hier erzählen und alle müssen mir jetzt zuhören, ihr müsst jetzt mit mir durch. Und meine Agentin meinte, am Anfang haben die Leute noch gelacht, aber dann haben sie irgendwann aufgehört. Das war erstmal großartig, aber was dann, dann wurde es sehr schwer, weil dann ist es in den Lektoratsprozess gegangen, der den Menschen ja unterschiedlich brutal, freundlich oder brutal empfinden. Ich empfinde ihn oft als sehr brutal, und ich habe vor allen Dingen mit meiner Agentin tatsächlich an dem Buch gearbeitet, mehr noch als mit meinem Lektor. Das war irgendwie so ein Sonderfall bei dem Buch. Und da die Frage so wieder zu differenzieren, was ist jetzt existenziell für dich und was gehört jetzt fiktionalisiert in dieses Buch, was ist irgendwie wichtig für das Buch und wo, auch bei so einer, um so eine extreme Erfahrung zu beschreiben. Also wir hatten da diese Klischee-Unterhaltung, wo ich gesagt habe, ja, aber es war so. Und eigentlich, das ist so eine, eigentlich als Schriftstellerin, die schon länger schreibt, weiß man, dass das überhaupt kein Argument ist. Aber das habe ich irgendwie kurzzeitig wieder vergessen. Da, ja.
Und es verändern sich ja dann auch die Freundschaften zwangsläufig, weil man eben bestimmte Erlebnisse, bestimmte Gefühle anders teilen muss, ist auch ganz praktisch. Man kommt dann eben in Krabbelgruppen rein oder in den Schwangerschaftskursen entwickeln sich so Freundschaften oder mit denen, das von mir, wo eben die zur gleichen Zeit im Krankenhaus waren, entwickeln sich dann eben auch so Freundschaften. Und vielleicht kannst du da sozusagen zum Abschluss nochmal so einen Auszug lesen, was das für Machen eigentlich bedeutet, sich dann in diese neuen Kreise hineinzubegeben.
Okay, genau. Ich lese jetzt tatsächlich einen Auszug aus dem letzten Kapitel. Das Kapitel heißt Mami. Martins Partner heißt Jakob und das Kind heißt Elena. Jakob denkt, dass ich wieder anfangen sollte zu arbeiten. Mit Arbeit ist konkret gemeint, dass ich wieder anfangen sollte zu schreiben. Er wünscht sich, dass ich mir wünsche, wieder schreiben zu können. Er wünscht es sich so sehr, dass dieser Wunsch in unsere Wohnung eingezogen ist und jetzt bei uns lebt, ein stets schlecht gelaunter, vorwurfsvoller Mitbewohner, den keiner von uns beiden mag. Auch mir macht es Angst, dass mir nicht mehr nach Träumen oder Kämpfen ist. Auch mir ist sie nicht ganz geheuer, diese neue Maren, die sich vor allem für zweierlei interessiert, Schlaf und Elena. Sonderbar ist das. Nicht einmal in den ersten Wochen, als wir durch die Wohnung gespensterten und kaum wussten, wo wir aufhörten und wo Elena anfing, ist Jakob sich so völlig abhanden gekommen, wie ich es mir bin. Auch in der ersten Zeit hat er sich noch sehen können nach Büchern und Texten und Sprache, hat sich den Kopf zerbrechen wollen über Wortspiele und Metaphern und die richtige Zeitform. Mir ist das alles inzwischen so fremd, als hätte ich in meinem Leben nie ein Buch gelesen oder einen Satz geschrieben. Es hat nichts mit mir zu tun. Du bist jetzt eben vor allem eine Mami, sagt meine Freundin Hannah, als ich über Jakobs Klagen klage. Sie spricht wie oft mit großer Selbstsicherheit und einer Autorität, die es mir schwer macht zu widersprechen. Aber zustimmen kann ich auch nicht. Ich fühle mich nicht wie eine Mami, sondern bloß so, als würde ich eine Rolle spielen, die Mutterrolle. Und wenn ich ehrlich bin, langweilt mich die Performance mit ihren einseitigen Dialogen, ihrem eingeschränkten Repertoire. Man kann jemanden nämlich bis zur vollkommenen Schwachsinnigkeit lieben und trotzdem gelangweilt davon sein, Stunde um Stunde eine Seidenpuppe von rechts nach links zu schwenken, Kilometer um Kilometer den Kinderwagen zu schieben, Windel um Windel zu wechseln, Milchpulver nach Milchpulver zu verrühren. Mögen sie in ihrer Summe das Wichtigste sein, was ich je getan habe, sind meine täglichen Aufgaben für sich genommen redundant und banal langweilig. Auch langweilige Aufgaben können einen ja erschöpfen, gibt Jakob zu bedenken. Du bist wahrscheinlich einfach nur richtig müde. Da hat er recht. Ich bin richtig müde. Obwohl ich ungefähr so viel Spiritualität in mir trage wie eine Kochbanane, wünsche ich mir nun, ich wäre spirituell, wenigstens ein bisschen. Ich würde mich gerne mit heilenden Kristallsteinen umgeben und heilende Kräutertees trinken und zu sanften, heilenden Klängen auf der Couch dösen. Und wenn mich Freunde fragten, woran ich gerade arbeite, würde ich souverän antworten, an mir selbst, ich heile. Klar bist du müde. Du hast ein Baby, bestätigt mir Caro, als ich ihr von der Schwere berichte, der Antriebslosigkeit, der Leere. Sage ich. Caro kann ich so wenig widersprechen wie Hannah. Alle sind sich ihrer Sache so sicher, nur ich bin es nicht.
Es stimmt, ich bin erschöpft von dem Baby, von Elena, ja, von der Geburt, von der Arbeit, die mein Körper noch immer leistet, Wiedergutmachung, während alles sich an den rechten Platz rückt. Erschöpft bin ich ganz sicher, auch von dem wenigen Schlaf, von Elenas Kummer, der mir oft so rätselhaft und unbegründet erscheint, von ihrem Wimmern, ihrem Weinen, ihrem Schreien. Ich bin erschöpft davon, dass Elena sich nur besänftigen lässt, wenn ich sie in den Wagen packe und schiebe, bei Nieselregen und Wind, bei praller Sonne und Temperaturen von über 30 Grad, obwohl meine Narbe juckt und ich schon wieder wie immer aufs Klo muss. Ich bin erschöpft von dem Baby, könnte ich sagen. Ich bin erschöpft davon, eine Mami zu sein. Und niemand würde meine Antwort anzweifeln. Ein Baby ist sehr anstrengend, das wissen schließlich alle. Aber ich selbst, ich würde wohl doch an meiner Antwort zweifeln. Sie fühlt sich hohl an. So, wie sich Lügen immer ein wenig hohl anfühlen, wenn man sie spricht. Im Grunde weiß ich, dass es nicht die Wochen mit Elena gewesen sind, die mich so erschöpft haben, sondern all die Jahre davor. Die Erschöpfung dieser Jahre aber ist sehr viel weniger universal als die der jungen Eltern und über sie zu klagen hat schnell etwas Unangenehmes, etwas Lamoyantes, Selbstmitleidiges. Bei meiner letzten Lesung las ich einen Text über eine Frau in den 30ern, eine Frau, die Schriftstellerin war und schon immer hatte Schriftstellerin sein wollen, einen Traum hatte sie gehabt, aber jetzt war sie aus dem Alter raus, in dem man träumt. Jetzt war sie in dem Alter, in dem man Briefe von der Rentenversicherung bekommt und vom Finanzamt, in dem man sich über Strom und Heizkosten verständigt. Als ich fertig gelesen hatte, erhob sich ein Mann mit ausdrucksstarker Brille. Das ist ja alles gut und schön, allerdings frage ich mich, worauf es hinausläuft. Sie haben ja sicher nicht bloß einen Künstlertext geschrieben, sagte er streng und so, dass ich verstand, dass er verstand, dass ich genau das getan hatte. Künstlertexte gibt es hunderte, das ist reine Selbstbespiegelung, aber wo ist die Transzendenz? Wo ist das Existenzielle? Die Transzendenz, das Existenzielle. Aber die letzten Jahre war ich viel zu sehr mit meiner Existenzangst beschäftigt gewesen, als dass ich über etwas Existenzielleres als meine Existenz hätte schreiben können. Ich transzendierte nicht, ich präspirierte vor Angst und Anstrengung. Nicht erst seit dieser Lesung, sondern seit einer ganzen Weile schon weiß ich, Männer mit ausdrucksstarken Brillen sind meine Nemesis. Männer mit ausdrucksstarken, klugen Brillen. Männer, die an dieser Stelle rasch anmerken würden, dass ja nicht die Brillen klug sind, sondern die Männer, die sie tragen. Auf solche Feinheiten achten sie. Die Männer mit ausdrucksstarken Brillen, wenn sie auf Lesungen auftauchen und auf Partys, wo sie in großer Runde amüsante Geschichten erzählen und später scharfsinnige Kritiken verfassen und nach dem Transzendentalen fragen, nach dem Existenziellen. Und gibt es etwas Untranszendentaleres als Frauen, die über Kinderwagen schreiben und Babys und ihre Endometriose und ihren Körper und ihren Alltag und die tausend langweiligen, banalen Gespräche, die sie mit anderen Frauen führen. Wenn das Existenz ist, dann möchte man lieber doch nichts Existenzielles mehr hören oder lesen. Da sind sich die Männer mit ihren ausdrucksstarken Brillen einig. Ich springe. Vor Elena hätte ich mich nicht für jemanden gehalten, der einen Großteil seiner Zeit freiwillig in Krabbelgruppen verbringen würde, zusammen mit anderen Frauen, ja, es sind immer Frauen, auf Schaumstoffmatten kraucht und sich über Ausscheidungen und Zahndurchbrüche und besonders saugstarke Windeln unterhält. Aber das war, bevor ich von der Einsamkeit wusste, den endlosen Stunden allein in unserem Wohnzimmer, nein, nicht allein, sondern zusammen mit Elena. Aber die Einsamkeit mit Baby wiegt noch schwerer als die ohne, weil sie sich nicht austricksen lässt, weil man ihre volle Wucht ertragen muss. Fernsehen ist nicht erlaubt, Bücher sind nicht erlaubt, Handys und Thomas vor sich hin scrollen, ganz sicher nicht erlaubt. Das Baby braucht die unbedingte volle Aufmerksamkeit und Hingabe, immer. Auch wenn es nichts anderes tut, als die kleinen rosafarbenen Lippen zu schürzen, um winzige Speichelblasen hervorzubringen. Noch nie haben bodenlose Langeweile und existenzielle Bedrohung, das Baby hat einen Tubendeckel im Mund, das Baby hat sich den Kopf gestoßen, das Baby würgt an einer Gurkenscheibe, das Baby hat ein Cluster kleiner roter Punkte über dem Ellenbogen, so nah beieinander gelegen. Und das soll mir mal einer transzendieren. Die Mittwochskrabbelgruppe wird geleitet von einer Frau namens Christina. Ihre fröhliche, irgendwie aggressive Zupackenergie erinnert mich an die Schwestern im Krankenhaus und macht mir ähnlich viel Angst. Gewöhnlich beginnen die Krabbelgruppen, indem wir zunächst kurz etwas über Frösche und Busse singen, bevor wir dann bescheiden berichten, was unsere Kinder schon alles können. Sitzen, nach etwas greifen, Gurkenscheiben lutschen. Oder Verhalten klagen über den wenigen Schlaf und das viele Weinen. Dies aber scheint die Advanced Toddler Group zu sein und es geht gleich los mit Bewegung und Aktion. Die Babys sollen in der Mitte des Raums in einem einzigen großen Babygewühl abgelegt werden. Argwöhnisch beobachtet Elena das Geschehen. Ich zwinkere ihr unsicher zu. Ich weiß es ja auch nicht. Christina verlässt den Raum und kehrt mit ein paar verknoteten Seidentüchern zurück. Ich brauche die Mamis jetzt mal in der Mitte des Raums, ruft sie. Sie spricht sehr laut. Ein paar der Babys fangen an zu weinen. Elena nicht. Wenn sie könnte, denke ich, würde sie die Arme verschränken. Jede Mami nimmt sich einen Zipfel und dann tanzen wir im Kreis, schreit Christina. Ich nicke vor mich hin, so wie ich es oft tue, wenn ich Zuschauerin oder bloß Anwesende bin. Aber halt, ich bin ja gemeint, ich bin eine der Mamis. Ich komme auf die Beine und gemeinsam mit den anderen Mamis trabe ich ein wenig schlafwandlerisch, ein wenig tapsig in die Mitte des Raums, wo jede Mami sich einen Tuchzipfel greift. Die zusammengepferchten Babys schauen erwartungsvoll zu uns auf. So, wir stampfen jetzt wie die Elefanten, sagt Christina. Eilig beginnen einige Mamis zu stampfen. Auch ich stampfe los, aber eher halbherzig. Während wir so im Kreis stampfen und das verknotete Tuch über den kahlen Köpfen unserer Babys auf- und absenken, trifft mein Blick den einer anderen Mutter. Und obwohl ich ihr noch nie zuvor begegnet bin, ist es, als würden wir einander erkennen. Und jetzt watscheln wir wie die Enten, schreit Christina. Gefügig hören die Mamis auf zu stampfen und beginnen zu watscheln, aber Christina ist nicht zufrieden. Mamis, schreit sie, ihr müsst watscheln. Ich will euch watscheln sehen. Wir gehorchen. Jetzt stampfen wir wie ein Elefant. Jetzt watscheln wir wie eine Ente. Jetzt wanken wir wie eine Mami. In dem Raum ist es sehr heiß und nachdem wir die 9. oder 10. Runde so gelaufen sind, ist mein Gesicht feucht. Ich bin nicht sicher, warum. Weil ich geschwitzt habe oder geweint, ohne es zu merken. Als die Stunde vorbei ist, würde ich am liebsten so schnell wie möglich fliehen, aber während ich wie ein Elefant stampfte, wie eine Ente watschelte, hat Elena wie ein Baby in die Windel gemacht. Und bevor wir zu unseren endlosen Runden durch den Kiez aufbrechen können, muss ich sie erst wickeln. Als ich etwa 10 Minuten später ins Sonnenlicht hinaustrete, sind fast alle Mamis geflüchtet. Keine Ahnung, ob sie gestampft oder gewatschelt oder einfach nur gelaufen sind. Auf einer Steinmauer im Halbschatten ist eine einzige zurückgeblieben. Stünde nicht der Kinderwagen neben ihr, hätte ich sie wahrscheinlich übersehen. Es ist dieselbe Mami, mit der ich vorhin noch einen vertrauensvollen Blick gewechselt habe und auch jetzt sehen wir einander schwesterlich zugewandt in die Augen, nicken zunächst in grimmigem Einverständnis, bevor wir die Köpfe schütteln. Ich habe einen Doktor in Biochemie, sagt die Frau irgendwie hilflos. Ja, sage ich ergeben, denn auch wenn ich keinen Doktor in Biochemie habe, verstehe ich. Ich habe eine Magisterarbeit über patriarchale Strukturen und weibliche Identität geschrieben. Ich habe eine Essaysammlung in einem literarischen Verlag veröffentlicht. Ich habe auf Bühnen gestanden, man hat mich zu Panel-Diskussionen eingeladen. Aber all das könnte egaler nicht sein. Alles, was die anderen Mamis und ich getan, gesagt, gedacht haben, zerbröckelt hinter uns wie eine baufällige Brücke. Und vielleicht müssen wir aufhören, so zu tun, als könnten wir jederzeit wieder zurück auf die andere Seite gelangen. Oder vielleicht müssen wir geduldiger sein, vielleicht wird es eines Tages wieder gelingen, aber nicht jetzt, nicht in diesem Moment, denn jetzt sind wir Mamis. Wir haben unsere Namen verloren und unsere Fähigkeiten, unsere Geschichten und Interessen, Errungenschaften, Rückschläge und Erfolge. Was uns jetzt ausmacht, ist, ob wir stillen oder die Flasche geben, ob wir tragen oder schieben, ob wir durchschlafen, ob wir zum Babyschwimmen gehen oder zum P-Kip, ob wir schon mit der Beikost angefangen haben. Ich würde jetzt gern eine rauchen, sagt die Frau. Ich auch, sage ich, obwohl ich doch noch nie in meinem Leben geraucht habe.
Im Podcast Studio Literatur. Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft Thüringen.